NDR Info. Redezeit.
Null acht tausend, das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Bohrmann. Worüber reden wir heute? Darüber.
Der Wechsel im Amt des Bundespräsidenten ist in diesem Deutschland kein Grund zur Sorge. Er ist vielmehr demokratische Normalität. Auch in fordernden, auch in schwierigen Zeiten. Meine Damen und Herren, ich bin dankbar, dass es mir gut geht. Gleichzeitig ist mir bewusst, dass die Lebensspanne zwischen dem 77. und 82. Lebensjahr eine andere ist als die, in der ich mich jetzt befinde. Ich möchte für eine erneute Zeitspanne von 5 Jahren nicht eine Energie und Vitalität voraussetzen, für die ich nicht garantieren kann.
Der noch Präsident Joachim Gauck. Und kaum waren diese Sätze gesprochen, drehte sich auch schon das Kandidatenkarussell. Hinzu kommt das Taktieren der Parteien. Wer stellt welchen Kandidaten auf? Gibt es womöglich einen gemeinsamen Kandidaten? Dass sich CDU, CSU und die SPD auf einen Kandidaten einigen, scheint gegenwärtig zumindest äußerst unwahrscheinlich. Lassen Sie uns darüber reden, über die Wahl, die Kandidatenwahl, die Wahl des Präsidenten, über das Taktieren oder nennen wir es Schachern der Parteien und natürlich über den möglichen Kandidaten. 08000 441777.
Also ich fand, Gauck war schon ein guter Bundespräsident, weil er eine Meinung hatte, weil er die vertreten hat. Trotzdem war er aber gleichzeitig sehr diplomatisch. Ich finde das auch schade, dass der nicht wieder antritt.
Ich fand gut an ihm, dass er nicht alle Gesetzesvorlagen ohne Zögern unterschrieben hat. Ich fand auch gut seine Reden, auch wenn sie manchmal etwas pastoral waren. Aber man hat ihm zugehört und das fand ich schön.
Er hat, wenn auch nicht stringent, eigentlich für den Zusammenhalt der Bevölkerung versucht zu sorgen. Und er hat uns gut nach außen repräsentiert. Nicht so negativ emotional, wie es andere machen.
Der Mann ist echt beeindruckend, finde ich. Und für meine Begriffe ist er jetzt auch eigentlich der beeindruckendste der Präsidenten, die wir jetzt in den letzten Jahrzehnten hatten. Also ich sag mal, wenn ich jetzt von den 60er, 70er Jahren mal absehe.
Ich sag mal so, ich habe nichts dagegen, dass er jetzt kein zweites Mal mehr antritt. Weil persönlich bin ich nicht so von ihm begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke, mir hat immer das gesagt, was man von ihm erwartet.
Ich würde schon sagen, dass er das gut repräsentiert hat. Und ich denke auch, dass er gut angekommen ist bei den anderen Staatschefs und Königen und beim Papst. Das ist ein gutes Aushängeschild.
Also ich glaube, dass Herr Gauck nicht so ein auffälliger Bundespräsident war, wie wir das zum Beispiel von Richard von Weizsäcker kannten. Ich glaube aber, dass er das sehr gut gemacht hat auf seine stille Art und Weise. Und ich finde es sehr bedauerlich, auch allein vor dem Hintergrund, dass ich im Augenblick keinen guten Nachfolger sehe.
Wir reden über den Rücktritt des Bundespräsidenten und fragen, welche Rolle spielt der Bundespräsident? Das waren erste Stimmen, gesammelt von Sarah Klöser. Also, die Redezeit heute um den Bundespräsidenten, aber wir wollen nicht nur über Joachim Gauck reden, wir wollen über die Rolle an sich reden. Welche Bedeutung hat der Bundespräsident eigentlich in unserem Land? Man könnte so weit gehen und fragen, brauchen wir überhaupt einen Bundespräsidenten? 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Professorin Dr. Andreas Römmele ist Politologin. Guten Abend, Frau Römmele.
Guten Abend.
Frau Römmele, wir haben das eben gehört in der Umfrage, da sagte eine Passantin, er war ein auffälliger Bundespräsident. Würden Sie sich dem anschließen?
Er war sicherlich ein Bundespräsident. Er ist ein Bundespräsident.
Ja, wir müssen immer in der Gegenwart
genau,
noch reden.
Genau, er ist ein Bundespräsident, der sich gerne einmischt, der sich meiner Beobachtung nach auch ganz gut einmischt, der auch so ein bisschen, ich glaube, für alle politischen Lager so ein bisschen nicht vorhersehbar ist. Und das macht ihn einfach zu einer spannenden Persönlichkeit und eigentlich auch zu einem spannenden politischen Player.
Zweiter in der Runde heute Abend ist Ralf-Uwe Beck. Er ist Vorstandssprecher des Vereins Mehr Demokratie. Guten Abend, Herr Beck.
Guten Abend.
Ihr Verein heißt Mehr Demokratie. Gehört ein Bundespräsident zur Demokratie notwendigerweise?
Ja, er gehört zu unserem Land, er gehört zu unserer Demokratie, er hat seine Aufgaben, wenn es auch nicht viele sind, aber er hat gerade im Blick auf die Demokratie, wie sie gebaut ist, wie sie zum Blühen kommen könnte, da sehe ich seine exzellenteste Aufgabe eigentlich.
Und wie sehen Sie das mit der Wahl eines Neuen? Ist das demokratisch, wie das vor sich geht?
Nun, wir haben die Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählt. Ich vermute, Sie spielen an, wenn Sie jemanden aus unserem Verein Mehr Demokratie mit in der Sendung haben, dass es ja auch Überlegungen gibt, den Bundespräsidenten direkt zu wählen.
Darüber reden wir noch. Da gibt es auch bestimmt schon Mails und da gibt es auch Höreranrufe zu. Aber meine Frage war erstmal an Sie. Sie sehen also, ein Bundespräsident hat eine Rolle in einem demokratischen System.
Er hat eine Rolle, die ist ihm zugewiesen. Das haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes so gestrickt. Sie haben ihm weniger zuerkannt aus den Erfahrungen der Weimarer Republik und dem, was da über den Reichspräsidenten Hindenburg, der ja Steigbügelhalter für Hitler gewesen ist. Aus dieser Erfahrung heraus hat man seine Aufgaben geringer gehalten, aber man hat dieses Amt vorgesehen und er verkörpert, so ist, denke ich, die Rolle, er verkörpert die Einheit des Staates und kann das auch, weil er keiner der drei klassischen Gewalten zugeordnet ist.
Anna Engelke ist Hörfunkkorrespondentin im Hauptstadtstudio, sprich in Berlin. Guten Abend, Frau Engelke.
Guten Abend aus Berlin.
Frau Engelke, inwieweit war das heute noch Thema oder ist das Karussell schneller geworden, von dem ich schon gesprochen habe?
Nein, heute war ein ganz wunderbarer Tag, weil eigentlich hatten sich offenbar Angela Merkel und auch Sigmar Gabriel darauf verständigt, dass es jetzt kein Thema sein soll, die Nachfolge von Joachim Gauck. Und dementsprechend hatten sich auch die beiden, also die Kanzlerin und der Vizekanzler, gestern geäußert. Und heute, wenn man so will, hat der SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann das etwas mit dem Hintern umgestoßen, weil er nämlich von sich aus sagte, kurz vor der Fraktionssitzung hier in Berlin, wenn die Union sage, die SPD werde mit Sicherheit keinen Bundespräsidenten stellen, dann könne er nur sagen, die CDU werde auch keinen Bundespräsidenten stellen. Und damit war dann halt alles wieder hinweg, was die Spitzenpolitiker von CDU und SPD versucht hatten. Und heute Abend zu dieser Stunde findet gerade auf dem Wannsee die Spargelfahrt der konservativen Sozialdemokraten statt, des Seeheimer Kreises. Und dort ist auch der SPD-Chef Sigmar Gabriel und der hat doch jetzt alle noch mal ermuntert, dass sein Rat sei, jetzt wo alle spekulieren, sollten wir mal nichts sagen. Und ich gehe mal davon aus, dass er damit auch durchaus seinen Fraktionschef meint, der heute die Personalspekulation wieder eröffnet hat, obwohl eigentlich SPD und Union jetzt erstmal gesagt haben, Leute, jetzt kommt erstmal die Fußball-Europameisterschaft, dann kommt die Sommerpause, dann wird im September in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gewählt. Dann schauen wir uns die Zusammensetzung der Bundesversammlung an und dann können wir überlegen, wen wir denn uns als Kandidaten, als Nachfolger von Bundespräsident Gauck vorstellen können.
Na, wir dürfen gespannt sein, ob die Ruhe dann wirklich auch hält. Lassen Sie uns zu Beginn der Sendung noch mal etwas über den gegenwärtigen Bundespräsidenten sprechen, denn Matthias Gildemeister hat uns eine Mail geschickt und er schreibt den Satz, die Sucht danach, ein bei allen beliebter Präsident sein zu wollen, schwächt das Amt. Frau Römmele, wenn er denn so beliebt war, heißt das, dass er eigentlich konturlos war?
Ich habe ihn überhaupt nicht als konturlos empfunden. Und ich glaube, was ihn auch auszeichnet, und damit meine ich nicht so sehr die Person, als die Art und Weise, auch wie er ausgesucht wurde, war, dass er ja letztendlich ein Kandidat von außen ist. Also er ist niemand gewesen, den man aus dem aktiven politischen Betrieb rekrutiert hat, sondern wirklich, wie ja sein Vorvorgänger auch, Horst Köhler, jemand, der von außen rekrutiert wurde. Und solche Kandidaten, finde ich, haben immer einen ganz besonderen Charme.
Aber ist es ja geworden, weil der andere zurücktreten musste. Hat das was auch damit zu tun, dass er so gute Noten bekommt, weil seine beiden Vorgänger frühzeitig aus dem Amt geschieden sind?
Also er hat sicherlich die Würde in das Amt wieder zurückgetragen, beziehungsweise hat das Amt hat auch eine gewisse Normalität wieder hineingebracht. Und ich finde auch, dass er jetzt mit diesem Rücktritt, den er deutlich also mit einem großen Vorlauf jetzt auch angekündigt hat, dass ihn das ein Stück weit auch eher die Art und Weise, wie er es gemacht hat. Wenn man vor allem an die zwei Bundespräsidenten davor blickt, also auf die blickt, die ja dann ihr Amt doch frühzeitig und teilweise auch abrupt abgegeben haben und auch abgeben mussten.
Ralf-Uwe Beck vom Vorstandssprecher Mehr Demokratie. Sie kommen aus dem Osten. Hatten Sie eigentlich immer das Gefühl, dass wir einen Bundespräsidenten haben, der eine Ostsozialisation als Pastor hinter sich hat?
Das Gefühl hatte ich. Das hat er auch nicht versteckt, weil zu seinem Erleben gehört diese Ohnmachtserfahrung, die wir in der DDR gemeinsam geteilt haben, ebenso wie das Erleben in dem Herbst 89, dass alle Menschen, die rausgezogen sind auf die Straßen und Plätze, interessanterweise durch die Kirchen hindurch auf die Straßen und Plätze, dass die Menschen sich alle ausnahmslos, so habe ich das jedenfalls erlebt, als fähig betrachtet haben, diese Gesellschaft zu gestalten. Und ich denke, beides gehört dazu und beides hat er zum Thema gemacht, um diesen Freiheitsbegriff herum. Für mich nicht unbedingt, man hätte das weitertreiben können, aber er hat ja noch ein Stück vor sich auch, hat noch etliche Monate. Vielleicht tut er das ja noch.
Was meinen Sie mit weitertreiben, den Freiheitsbegriff? Was erwarten Sie da?
Nun, wir sind im Herbst 89 tatsächlich für die Freiheit auf die Straße gegangen, aber wir meinten damit nicht nur eine Konsum- und Reisefreiheit, die wir dann geschenkt bekamen, sondern es ging um das tägliche Brot der Demokratie. Und es ist dann mit der Grenzöffnung auch ein Teil dieser revolutionären Kraft und dieses Anspruchs, dass tatsächlich jeder sich einbringt in die Gestaltung von Gesellschaft, das ist dann auch erlahmt, das schmälert nicht die Grenzöffnung und das ist tatsächlich als Wunder und als etwas Großes zu feiern. Aber viele Menschen hatten den Eindruck, dass sie am Ziel angekommen sind, indem wir jetzt Konsum- und Reisefreiheit haben. Ich denke das nicht. Diese Freiheit, für die wir damals auf die Straßen gegangen sind, ist bis heute noch nicht vollständig eingelöst. Ich denke, dass wir erst frei sind und das wäre etwas, worüber wo ich hoffe, dass Joachim Gauck sich dem auch öffnet in seinen Freiheitsreden. Frei werden wir erst sein, wenn wir die Bedingungen, unter die uns die Gesellschaft stellt, selbst beeinflussen können. Und dazu gehört, das wird Sie jetzt nicht wundern, vom Verein Mehr Demokratie, dazu gehört unabdingbar die direkte Demokratie, die es ja auf Bundesebene bisher gar nicht gibt.
Darüber reden wir noch. Zur direkten Demokratie könnte man ja auch zählen, dass der Bundespräsident direkt vom Volk gewählt wird. Bleibt noch ein Thema dieser Stunde. Alfred Kolsoniak aus Salzgitter. Guten Abend, Herr Kolsoniak.
Ja. Guten Abend. Heute in der Frankfurter Rundschau ganz großer Artikel. Die nächste muss siegen als eine Frau. Ganz groß. Seit heute geht die Diskussion ja los. Ich bin der Bürger, ich bin der Souverän, ich bin der Wähler. Und ich habe das schon seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten miterlebt, was da immer abläuft. Ich sage Ihnen das ganz offen. Ich plädiere für ein Modell, wie wir es in Spanien erleben, in Großbritannien und in Skandinavien. Die erste Person des Staates ist ein Repräsentant. Und seine Aufgaben, gut, er kann Kommentare abgeben, wie das auch Herr Gauck gemacht hat und auch andere Präsidenten, so wie Herr von Weizsäcker, den ich auch sehr schätze, wie ich auch Herrn Gauck schätze. Herr Gauck hat für 2017 eine komfortable Mehrheit und würde er sich bereit erklärt haben, noch einmal zu kandidieren, wäre diese ganze Diskussion nicht losgetreten worden. Ich habe zum Beispiel noch in Erinnerung, wie Herr Köhler in Westerswelle Wohnung oder Domizil auserkoren wurde. Frau Merkel wollte Herrn Gauck nie. Jetzt bedauert sie das. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Mhm. Und dann kam diese traurige Gestalt von Herrn Wulff als Bundespräsident. Direktwahl Lassen Sie uns. Das wäre eine gute Idee, aber das entscheiden dann die Medien, vor allen Dingen die Bild-Zeitung. Und davon halte ich nämlich gar nichts.
Herr Kurzonia, Sie haben ganz viele Aspekte. Der erste Aspekt war, Sie haben gesagt, Sie plädieren für andere Modelle anderer europäischer Länder. Was reizt Sie an dem Modell der Skandinavier?
Erstmal die Kosten. Ich vermute, die Kosten sind da geringer. Ja, auch die Königin zum Beispiel in Großbritannien, die macht, sag ich mal ganz salopp, ihren Job ganz gut, ist beliebt. Und ja, gut. Und Spanien wohl, schätze ich, vermutlich ist es ebenso. Mhm. Und da gibt es diese Parteien, dieses Parteiengezänk nicht, dieses Strategiespielchen, das geht jetzt wieder los und das zieht sich doch jetzt hin bis zum Jahresende, bis zur Neuwahl im Februar wohl.
Gut, wir nehmen mal das Parteiengezänk und schauen gleich nochmal in die anderen Länder, denn Ingrid Freier aus Hamburg hat geschrieben, dieses Gekungel der Parteien, das bereits am vergangenen Samstag begonnen hat, ist gerade unerträglich und schafft nur noch mehr Politikverdrossenheit. Frau Römmele, wie ist das? Hier ist der Vergleich gefallen, der Bundespräsident mit der Queen und anderen europäischen Königshäusern. Ist das vergleichbar?
Na gut, die Monarchien, die genannt wurden, also Spanien, Großbritannien, Skandinavien, da ist es natürlich so, dass die Repräsentationspflichten, die bei uns beim Bundespräsidenten liegen, da auf den von den Königshäusern zum Teil auch abgedeckt werden. Aber letztendlich finde ich es schön, dass wir in einer Republik das Staatsoberhaupt wählen, wenn auch nicht direkt, darauf kommen wir später wahrscheinlich zu sprechen. Und ich bin da jetzt nicht ganz so informiert drüber, aber ich glaube, die gerade in Großbritannien meine ich doch das ein oder andere Mal herausgehört zu haben, dass die Kosten, die die Königsfamilie verursacht, nicht ganz so trivial sind. Ich möchte auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, der gerade angesprochen wurde. Natürlich ist es so, dass die Wahl des Bundespräsidenten sehr oft, nicht immer, aber doch auch sehr oft Vorentscheidungen über spätere Regierungskoalitionen waren. Das erste Mal 1969. Und so interpretiere ich das Geschacher, das wir gestern gehört haben. Frau Engelke, Sie sagten es ja, heute ist es zum Glück ruhiger geblieben, aber ich denke, dieses Geschacher und dieses Hin und Her und Abwägen, das werden wir im Laufe des Jahres und um den Jahreswechsel noch sehr viel stärker hören.
Frau Engelke, erklären Sie uns auch, warum wird da eigentlich so geschachert, wenn wir auf der einen Seite wissen, die Macht eines Bundespräsidenten ist eigentlich nur die Macht des Wortes, aber er scheint doch eine Rolle zu spielen, wenn man schaut, wie da geschachert wird. Wo sehen denn die aktiven Politiker die Macht des Präsidenten?
Es ist vor allen Dingen eine Signalwirkung, die von der Wahl eines Bundespräsidenten ausgeht. Frau Römmele hatte ja gerade 1969 erwähnt und Gustav Heinemann. Und wenn man darauf guckt, auf Horst Köhler, das war ja damals ein wirkliches Gezerre, bis es dann zur Kandidatur von Horst Köhler kam. Da war ja die ganze Zeit die Rede davon, es könne Wolfgang Schäuble werden. Und dann hat aber die FDP, die damals noch in der Opposition war, genau wie die Union mit Angela Merkel an der Spitze, die auch noch in der Opposition war, die hatten sich ja vereinbart zu sagen, wir stellen gemeinsam einen Kandidaten für das Bundespräsidentenamt auf. Und schließlich hatte dann die FDP bei Horst Köhler eingeschlagen und gesagt, mit dem können wir leben, mit Wolfgang Schäuble konnten sie das nicht. Da hat Herr Konzolnia das sehr, sehr richtig in Erinnerung. Und so war es dann ja auch. Also Angela Merkel und Guido Westerwelle hatten sich auf Horst Köhler verständigt. Der hat dann auch das Rennen gemacht, ist Bundespräsident geworden. Und dann gab es ja auch die schwarz-gelbe Koalition im Anschluss daran. Mhm. Also von daher, es gibt es schon in der Vergangenheit, dass solche Bundespräsidenten und dann auch Allianzen, politische Allianzen, die geschmiedet werden, um einen Bundespräsidenten auf den Schild zu heben, dass die dann halt auch nachher politisch Realität werden. Ich finde an dieser Situation jetzt ist eigentlich gar nicht schlimm, wenn wir uns ein bisschen zurücklegen und gucken, meine Güte, wer könnte denn Joachim Gauck Gauck das Wasser reichen, weil ich schon finde, dass er die Latte sehr hoch gelegt hat durch sein Auftreten in den vergangenen 4 Jahren. Und ich habe auch gar kein Problem damit, jetzt erstmal zu sagen, Fußball-Europameisterschaft, dann fahren wir alle schön in den Sommerurlaub, gucken, wie das ist mit den Landtagswahlen, weil ich tatsächlich auch der Ansicht bin, dass Joachim Gauck sein Amt noch einigermaßen zu Ende bringen soll. Und ich will jetzt gar nicht das mit Würde und Respekt und so alles bringen, weil das ist ja auch schon so durchgelutscht. Aber ich finde den Mann gut im Amt und fände es auch in Ordnung, wenn wir dann das alles auf Wiedervorlage legen und dann im Herbst uns wieder treffen.
Gut, bevor wir es in die Ablage legen, trotzdem nochmal die Frage. Wenn sich CDU und SPD auf einen Kandidaten einigten, würde das bedeuten, man wittert eine Fortsetzung der Großen Koalition?
Ja, wir können das mal, wenn Sie mögen, kurz durchdeklinieren. Mhm. Also die Union ist die stärkste Kraft in der Bundesversammlung, die ja über den Bundespräsidenten entscheidet. Also die Union hat 43%. 43% sind noch keine absolute Mehrheit. Das heißt also, die können in den ersten beiden Wahlgängen alleine keinen eigenen Kandidaten durchbringen. Erst im dritten Wahlgang eventuell. Sie hatten das angesprochen, Union und SPD. Die SPD ist ja gerade dabei, die hatten am Wochenende einen SPD-Konvent hier in Berlin. Da hat der Parteichef Sigmar Gabriel wieder so mehr linke Äußerungen anklingen lassen. Also die möchten sich etwas von der Großen Koalition, von der Union nach links bewegen. Und es wäre kein gutes Signal aus Sicht der SPD, wenn die jetzt zusammen mit der Union einen Kandidaten vorschlagen würden fürs Bundespräsidentenamt, weil die Erwartungen in der SPD andere sind und weil es auch wieder so als ein Zeichen weiter so für die Große Koalition gesehen würde. Und wenn wir auch überlegen, das Erstarken der AfD hat ja auch was mit so einer gewissen Ermüdung zu tun, vieler Menschen mit der Großen Koalition. Also von daher, das will auch keiner. Dann wäre die Möglichkeit Schwarz und Grün. Schwarz und Grün hätte eine absolute Mehrheit. Das Problem ist nur bei Schwarz und Grün, da ist es nur über Horst Seehofers Leiche, über die Leiche des CSU-Chefs, ist meine Einschätzung. Der möchte in keinem Fall so eine schwarz-grüne mögliche Koalitionsaussage treffen. Und dann haben Sie noch die Variante Rot-Rot-Grün. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass die SPD noch nicht so weit ist, zu sagen, okay, mit den Linken zusammen stellen wir einen Bundespräsidenten auf. Ja, so ungefähr sieht die Gemengelage aus.
Erstmal Herr Beck, bitte.
Ja, danke. Das zeigt ja, dass Sie das, wenn Sie das gerade so durchspielen, dass tatsächlich, und dass die Diskussion auch schon aufgebrochen ist, dass alle irgendwie träumen, dass von dieser Wahl des Bundespräsidenten dann ein Signal auf diese 2017 ja auch anstehende Bundestagswahl ausstrahlt. Ich finde das ganz schwierig. Gauck war ein Konsenskandidat, auf den sich alle geeinigt hatten. Und genau das hat bedingt, dass er diesem Amt, was jetzt alle auch positiv natürlich würdigen, dass er dem Amt die Würde zurückgegeben hat. Er konnte deshalb auch so frei über Freiheit, über die Demokratie reden. Und das, finde ich, ist erstmal eine Qualität, die wir hochhalten sollten. Wenn das die Politik nicht macht und die Parteien nicht machen, dann finde ich, wäre das eine Aufgabe für uns auch als Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Ich denke, dass der Respekt vor der Bundesversammlung eigentlich bedeutet, dass die ganze Kandidatendebatte erst, wenn die Bundesversammlung gewählt ist, dass die dann eigentlich erst ansteht, weil jedes Mitglied der Bundesversammlung hat das Recht, Kandidatenvorschläge zu machen. Und das könnte ja interessant sein, der Anrufer hat das eben auch angesprochen, das könnte ja interessant sein für uns Bürgerinnen und Bürger, dann die unsere Volksvertreter sowohl im Bundestag wie auch in den Landtagen dann anzusprechen und mit denen über denkbare Kandidaten ins Gespräch zu kommen.
Gut, hier machen wir jetzt mal einen Punkt, weil Tanja Jericho möchte gern anknüpfen an das, was Sie gerade gesagt haben, Frau Beck, nämlich Sie sagt, guten Abend Frau Jericho, Sie sagen, Gauck hat das Amt gerettet, inwiefern?
Ja, zum einen eine Sache, Sie haben am Anfang mal gesagt, er wäre zurückgetreten, das ist er nicht, ne? Das sagten Sie immer wie in der Anmoderation. Aber er hat es angerettet. Ja, es waren ja vorher zwei Kandidaten, die irgendwie mit, ich sage jetzt mal, nicht so misslichen, also mit eher misslichen Situationen dann gegangen sind oder gehen mussten. Und da ist dann so ein Kandidat, bei dem sich alle einig sind, der ist gut dafür, den wollen wir alle. Der rettet dann sozusagen ja, erstmal das gute Gefühl, das man dann auch vielleicht bei so einer Wahl dann auch haben kann. Das gibt ja, glaube ich, auch eine ganze Menge. Und er hat ganz sicher dem Amt die Würde wieder zurückgegeben durch diese, ja, eben eher bedächtige, leisere Art, wo ich nicht finde, dass er ein furchtbar bequemer Bundespräsident war.
Wo war er unbequem?
Naja, er hat, wenn er dann Gesetze nicht sofort unterschrieben hat und oder wenn er dann, also wenn er zum Beispiel so freiheitliche Gedanken geäußert hat, die dann ja auch nicht immer zu dem passen, was ich dann vielleicht als Politiker gerade verabschieden möchte. Also ich finde, auch wenn er dann zu den ganzen Flüchtlingsfragen dann doch ganz klar eine Position bezogen hat, dass wir uns, ja, dass wir weiten Herzens und weiten Abends Leute aufnehmen können und dass wir eben nicht so hartherzig sein sollen, auch wenn das sehr pastoral mitunter war.
Aber er hat auch gesagt, dass das endlich ist, also er hat das auch kritisch gesehen.
Ja, aber er hat es sehr differenziert ausgedrückt und er hat eben, ja, also er hat irgendwie auf eine sehr, er war schon irgendwie jetzt nicht auf Konfrontationskurs unbedingt, aber er hat eben auch nicht nur ja, irgendwie was nachgesprochen oder so. Also gut. Ich fand ihn schon soweit ganz gut, aber er ist jetzt noch eine ganze Weile im Amt und jetzt immer schon so doll über den Nachfolger zu reden und zwar mit konkreten Namen, finde ich völlig überfrüht.
Haben wir noch nicht gemacht, heute Abend machen die Politiker, Sie haben völlig recht. Ich würde gerne Ihnen eine Mail vorlesen von Matthias Gildemeister aus Worpswede. Er beklagt, warum findet der Bundespräsident nicht entschiedenere Worte gegenüber einem türkischen Staatspräsidenten Erdogan? Also Herr Gildemeister möchte einen profilierteren Bundespräsidenten, Frau Jerichow. Was sagen Sie dazu?
Also ich glaube, das ist, also wahrscheinlich kann man da profilierter
zur Seite springen, hallo?
Ja, ja, also ich habe sie auf dem Zettel, Frau Römmelek, sofort, genau. Ja.
Darf ich eben Frau Jilho zur Seite springen? Ja. Der Bundespräsident Gauck hat schon deutliche Worte gegenüber Erdogan gefunden bei seinem Türkei-Besuch. Also das jetzt im aktuellen Fall nicht, aber er war zu Besuch in der Türkei und hat Erdogan, der war glaube ich damals noch Premier, wissen lassen, dass er das noch nicht so überzeugend findet, wie es dort mit den Menschenrechten aussieht. Also das nur schon mal, das ist ja genau das, ich glaube, Frau Jirchow, was Sie auch meinen, dass er durchaus auch unbequem ist und dass er auch Dinge ausspricht, die anderen Politikern, anderen deutschen Bundespolitikern nicht so leicht über die Lippen gehen.
Und das absolut schnörkellos. Also alles, was ich von Gauck erlebt habe, war ohne Floskeln, ohne Schnörkel, absolut auf dem Punkt und hatte von daher eben eine ganz große Klarheit in der Türkei, aber auch im Blick auf Menschenrechte in China beispielsweise.
Wir reden gleich mal über die Direktwahl. Vorher Michael Recher aus Lüneburg. Guten Abend, Herr Recher.
Ja, guten Abend in die Runde. Erlauben Sie mir vielleicht vorab noch was zu dem Thema Parteiengeschacher und Koalitionsspiele bei der Kandidatensuche zu sagen. Bei Herrn Gauck fand ich und finde ich so schön, dass man eigentlich nie wusste, wen er wählt. Ja, das fand ich herrlich. Und zur Klarheit, also gegenüber dem Kreml, Russland und China war er sehr klar, was die Menschenrechte angeht. Auch da war er sehr konturiert. Und das führt mich dazu, dass ich sage, ja, Sie haben ja die Frage gestellt, brauchen wir einen Bundespräsidenten? Ich finde, ja, mehr denn je. Auch was die Vorrednerin sagte zum Thema Flüchtlingskrise, da hat er auch sehr klug geredet. Und das Wichtige ist, er hat einen Bundespräsident, und Herr Gauck hat es auch gemacht, kann frei von Ambitionen sprechen. Und ein Bundespräsident soll den Überblick behalten. Und wir brauchen eine Person, die auch über der Regierung steht, wenn es auch nur formal ist. Aber er steht über der Regierung. Und das verbindet eigentlich so symbolisch uns Bürger mit dem Staat. Da ist ein Mensch, der für den Staat steht und spricht. Ja. Und das menschliche Maß sozusagen immer aufrechtzuerhalten, das ist die Aufgabe von einem Bundespräsidenten. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass man jetzt bei der Kandidatensuche frei vom Wahlkampf kommt. Ich weiß nicht, warum auch in den Medien dann immer diskutiert wird. Das sind schon, da sieht man schon die nächste Koalition aufziehen. Wenn wir das mal wegdenken, könnte man doch sagen, was Herr Gauck so schön gezeigt hat, dass jemand, der konservativ im Sinne von über Grundsätze redend, ja, und dabei auch die Menschen zusammenführen wollend, ja, jemand, der so spricht, tut unserem Land und unserem Staat immer gut. Und auch wenn Sie sagen, heute wollen wir keine Namen nennen, ich sage jetzt mal einen Namen, auch wenn ich ihn damit ja nicht verbrennen will, jemand wie Udo Di Fabio wäre jemand, der momentan als konservativ gilt und damit eigentlich vielleicht auch gegen den Mainstream. Und dann ist halt die entscheidende Frage, ist das auch bei jemand, der von der Persönlichkeit her halt eben auch dann über den Dingen stehen kann, was ich eben vorher sagte, frei von Ambitionen ist und sowas. Und da würde ich mir wünschen, dass die Parteien da auch mal sozusagen gegen ihre Parteipolitik denken und mehr langfristig denken. Das ist doch eine schöne Sache.
Das klingt schön, Herr Recher. Würden Sie denn für eine Direktwahl plädieren, damit der Kandidat, den Sie erträumen, dann womöglich die Chance bekommt?
Ehrlicherweise nicht, weil dann würde das, was ich vorhin sagte, dass das jemand ist, frei von Ambitionen und auch frei von Wahlkampf, das würde ja verlieren. Und da finde ich, sind sehr wohl, wir haben ja eine repräsentative Demokratie und so eine Wahlversammlung ist ja mehr als nur der Bundestag. Und da, was ein Vorredner sagte, dass dort ja auch Vorschlagsrechte sind, das finde ich eine wunderbare Idee, dass die Bürger sich halt eben an ihre Wahlvertreter wenden im Vorfeld und dass man da auch ein Zeitfenster hat von 2 Monaten, wo ernsthafte Vorschläge mit einer kurzen Begründung gegeben werden können. Das kann doch funktionieren.
Ich frage mal Ralf-Uwe Beck vom Verein Mehr Demokratie. Wenn Sie sagen, mehr Demokratie ist unser Anliegen, heißt das auch, Sie wären für eine Direktwahl? Ist eine Direktwahl nicht immer, schauen wir nach Österreich, demokratischer, weil die Bürger ihr Kreuzchen machen?
Also wir kämpfen ja für die direkte Demokratie fair geregelt auf allen politischen Ebenen. Aber wir sprechen uns, das mag Sie jetzt wundern, aber wir sprechen uns gegen die Direktwahl des Bundespräsidenten aus, weil sich eine Direktwahl mit Erwartungen von Seiten der Bürgerinnen und Bürger verbinden würde, die dann der Bundespräsident gar nicht erfüllen könnte bei der begrenzten Aufgabe, die er hat als moralische Instanz. Er hat die Kraft des Wortes. Er hat aber keinen Einfluss auf das politische Alltagsgeschäft. Wenn wir aber jemanden so stark legitimieren würden durch eine Direktwahl, dann würde sich auch damit die Erwartung verbinden, dass er darüber wacht, dass in unserem Interesse dann Politik betrieben wird. Und das kann der Bundespräsident nicht. Deshalb sagen wir und nehmen wir Abstand davon, dass der Bundespräsident direkt gewählt werden sollte. Es wäre eine Illusion, die man über so eine direkt demokratische Beteiligung schaffen würde, die aber nicht einzulösen wäre. Da sagen wir, das große demokratische Defizit und die demokratiepolitische Peinlichkeit ist, dass wir zwar die direkte Demokratie in den Kommunen haben und in allen Ländern, ausnahmslos mittlerweile, aber auf Bundesebene eben nicht. Deutschland ist das einzige Land in der Europäischen Union, das seit Ende des Zweiten Weltkriegs noch nie einen Volksentscheid über ein bundespolitisches Thema erlebt hat. Und das ist die größte Baustelle, um die muss man sich zunächst kümmern.
Das ist Ihr Anliegen, Anna Engelke. Gibt es eigentlich in Berlin irgendeine Stimme, die sagt, eine Direktwahl wäre besser?
Ich habe sie bisher noch nicht gehört, weil das, was Ralf-Uwe Beck sagt, das ist etwas, was hier genauso Widerhall findet. Und dann vor allen Dingen auch noch der Blick auf die Machtbalance zwischen dem Bundespräsidenten und seinen Befugnissen auf der einen Seite und dem Bundeskanzler bzw. der Bundeskanzlerin auf der anderen Seite. Wenn der Bundespräsident direkt vom Volk gewählt würde, was die Kanzlerin ja nicht wird, da könnte daraus natürlich für sich einen ganz anderen Anspruch ableiten, für das Volk zu sprechen. Und von daher würde ich von der Warte her, wie bei uns das Konstrukt ist von Checks und Balances, würde ich das für auch nicht sehr förderlich halten. Darf ich noch eine kleine Anmerkung machen? Ich habe das ja gerade durchdekliniert mit den Mehrheiten und was das immer alles heißen könnte. Ich wollte nur sagen, ich bin überhaupt gar nicht der Ansicht, dass das unbedingt so eintritt, sondern ich wollte da meine Pflicht und Schuldigkeit als Politikkorrespondentin nur erfüllen, weil ich nämlich einen Punkt sehr interessant finde, wenn man darauf schaut, wie nicht erfolgreich Angela Merkel mit ihrer Auswahl von Bundespräsidenten in den vergangenen Jahren war. Also Horst Köhler, die Wahl von außen, der hatte letztendlich, das Fell war nicht dick genug, ich glaube, so muss man das sagen, er war nicht erfolgreich. Dann Christian Wulff im dritten Wahlgang mit der einfachen Mehrheit durchgedrückt und wirklich gegen ja einen guten Kandidaten, eben gegen Joachim Gauck. Also Angela Merkel hat bisher kein gutes Händchen Tschechien bewiesen, zumindest was die Wahl ihrer Bundespräsidentenkandidaten angeht. Und bei Joachim Gauck 2012 ist sie ja auch zum Jagen getragen worden von Herrn Rösler, damals dem Vizekanzler von der FDP.
Fabian Schamai aus Hamburg. Guten Abend, Herr Schamai.
Guten Abend in die Runde. Also ich finde, das Amt des Bundespräsidenten ist ein überparteiliches Amt. Und ich finde es beschämend, dass man schon 7 Monate vorher sein Amt so auf dem Jahrmarkt anbietet, so nach dem Motto, jetzt wollen wir mal Rot-Rot und Grün tun sich zusammen und stellen Kandidaten auf und dann kommt der Nächste und sagt, ja, also wenn das so ist, dann wollen wir jemanden haben mit Migrationshintergrund, der Übernächste sagt, ja, der muss ja zumindest aus muslimischen Ecke herkommen. Und ich finde das beschämend, dass man so früh anfängt, das Amt so auf dem Markt anzubieten. Und ich finde das eigentlich viel zu schade, dass man das so früh schon anfängt, denn das schadet mir ja diesen Amt erst einmal. Und zum Zweiten finde ich ja, der Herr Gauck lebt ja noch. Das ist ja nicht so, als würde er jetzt ein Kind verstorben sein. Der ist ja noch im Amt. Dann ist es würdig, das abzuwarten, bis dein Amt ausgelaufen ist. Und dann kann man sich erst hinterher den Gedanken machen, wer diesen Amt betreten soll.
Aber Herr Schamai, als Sie gehört haben, dass er aus dem Amt nicht zurücktritt, sondern aus dem Amt scheidet nach seiner Amtszeit, ist bei Ihnen da nicht sofort die Lampe angegangen? Na, wer wird es denn wohl jetzt?
Nee, das gar nicht. Weil diese Diskussion stellt sich für mich ja gar nicht. Der hat ja noch 7 Monate vor sich. Mhm. Also ich habe nicht mal eine Sekunde daran gedacht. Das wäre ja auch undemokratisch. Wie kann ich dann 7 Monate vorher über einen demokratischen Akt überhaupt nachdenken, wenn der Mensch noch in dem Amt ist?
Wir fragen mal Frau Römmele.
Ich da ganz kurz einschalten?
Aber ich wollte Sie gerade fragen, Frau Römmele.
Ich habe auch einen Bedarf, ja.
Ja, Sie kriegen gleich das Wort, Herr Beck. Frau Römmele, meine Frage, was Herr Schamai sagt, ist es nicht aber demokratisch ganz selbstverständlich, dass wenn ein Spitzenpolitiker sagt, ich gehe, dass sofort die Türen aufgemacht haben, ja, wer kommt denn dann? Ist das nicht normal?
Ja, ich würde auch, also ich teile Herr Schamais Einschätzung auch so ein bisschen. Herr Gauck hat ja immerhin noch beträchtliche Monate im Amt, aber es ist vollkommen normal, dass man sich bei der Ankündigung, dass man nicht mehr zu einer zweiten Amtszeit zur Verfügung steht, selbstverständlich Gedanken darüber macht, wer könnte es denn sein. Allerdings ist es so, ich meine, die Frage ist, wie lang dauert das Gerede über den potenziellen Nachfolger von Herrn Gauck? Doch ich denke mir, dass wir hier eine längere Debatte sehen werden über unterschiedliche Kandidaten. Und das ist meiner Ansicht nach der momentan politischen oder dem koalitionsinternen Streit, den koalitionsinternen Anspannungen zuzurechnen. Die SPD versucht, sich neu zu positionieren. Die Frage, wollen wir noch mal eine neue Koalition, eine neue große Koalition haben? Ich denke, all diese Themen spielen hier mit rein und laden sich eben an der Nachfolge von Joachim Gauck auf.
Was würden Sie denn sagen als Politologin? Ist das vielleicht auch deshalb so interessant für Politiker, das darüber nachzudenken, weil es immer leichter ist, über Personen zu reden als über politische Inhalte?
Natürlich ist es der Fall. Entschuldigung. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es war die Meldung des vorgestrigen Tages. Es ist die Meldung der Woche. Darüber reden wir diese Woche. Mhm. Nächste Woche haben wir ein anderes Thema.
Mhm. Herr Beck, Sie wollten noch was dazu sagen zu Herrn Schamai.
Ja, gerade wenn man über Personen redet, kann man das natürlich unendlich verlängern, weil Menschen dazu neigen, dann übereinander zu reden. Aber ich wollte anknüpfen an dem letzten und auch nochmal an dem vorletzten Anrufer. Da wurde ja ausgedrückt, dass gerade der Bundespräsident das Zusammenspiel der Gewalten in unserer Demokratie und überhaupt unsere Demokratie reflektieren kann, sich auch kritisch da äußern kann. Das Stichwort überparteilich ist gefallen. Und ich denke, und das ist die Lampe, die bei mir angegangen ist, nämlich, wer kann eigentlich nicht, kommt nicht für dieses Amt ins Frage? Und das sind aus meiner Sicht Menschen, die direkt aus einem politischen Amt, direkt aus der Regierungsverantwortung dann in das Amt des Bundespräsidenten wechseln würden.
Also Frau von der Leyen,
Frau von der Leyen, Herr Schäuble, das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht.
Und wie ist das mit dem Bundestagspräsidenten?
Das ist etwas anderes, denke ich. Lammert hat die Aufgabe, der Bundestagspräsident hat ja die Aufgabe, auch für das ganze Parlament zu reden. Also der ist eingeübt und auch bewährt, darin überparteilich, überfraktionell zu denken. Das sehe ich das etwas anders. Immer noch kritisch, aber etwas anders als bei den Regierungsmitgliedern. Die müssen sich erst freischwimmen, die müssen sich bewähren, jenseits ihrer Partei überhaupt nicht nur die Parteiinteressen, sondern tatsächlich das ganze Volk im Blick zu haben.
Arne Engelke, gibt es überhaupt, wenn wir jetzt schon Namen genannt haben, die nicht in Frage kommen, gibt es denn überhaupt einen überparteilichen Namen in diesem Land, wo man sagen kann, ja, das wäre eine Möglichkeit? Haben Sie einen in Berlin gehört?
Ich habe eigentlich nur Andreas Voskuhle gehört vom Bundesverfassungsgericht. Ja. Ansonsten waren das gerade die genannten, Schäuble, Ursula von der Leyen, Norbert Lammert. Aber die SPD, da gibt es auf jeden Fall noch Frank-Walter Steinmeier, der zurzeit in Südamerika unterwegs ist und sich nur sehr zurückhaltend sibyllinisch geäußert hat. Gerda Hasselfeld, die Chefin der CSU-Landesgruppe, die auch gehandelt wurde, die haben wir heute befragen können und sie sagte, das irritiert sie. Also die macht auch nicht den Eindruck, als wollte sie jetzt unbedingt ins Schloss Bellevue umziehen. Im Ernst, ich finde, es drängt sich gerade keiner auf, aber ich finde, das ist ja auch eine Chance. Also das klingt vermutlich halb naiv, wenn man normalerweise politische Berichterstatterin ist. Aber es bietet die Chance zu gucken, wen haben wir denn da? Ja. Wer könnte denn diese großen Schuhe ausfüllen? Also von daher nehmen wir uns doch die Zeit.
Frau Engelke,
kann ich mich da ganz kurz noch mal einklinken?
Speichern Sie das kurz ab, weil ich möchte Frau Engelke noch in Verlegenheit bringen.
Oh Gott.
Nein. Die Frage, gibt es denn in Ihren Augen jemanden, der sich schon mal Hoffnung macht?
Frank-Walter Steinmeier. Also so deute ich das jedenfalls, dass er sich da so zurückgehalten hat, als er darauf angesprochen wurde.
Auf wen kann
Bei Gerda Hasselfeld hatte ich heute wirklich das Gefühl, weil ich war einen Meter von ihr entfernt, die möchte nicht. Also dieser Satz, das irritiert mich. Ja. Da hatte ich nicht den Eindruck, dass die da drängelt ins Schloss Bellevue. Frank-Walter Steinmeier ist ja auch eine sehr ausgleichende Figur. Ich glaube, er ist einer der beliebtesten Politiker in Deutschland, wenn nicht der beliebteste. Der Außenminister führt ja üblicherweise diese Beliebtheits-Rankings immer an. Und ich könnte mir vorstellen, dass Norbert Lammert sich, also der Bundestagspräsident, sich das Amt durchaus zutraut. Und das Praktische ist ja auch, er leitet ja die Bundesversammlung.
Nein, noch ganz kurz. Auf welches Kabinettsmitglied kann denn Merkel verzichten? Wäre das für Sie denkbar? Schäuble wird Bundespräsident, der Finanzminister, der so eine große Rolle spielt, der Außenminister, dass die vom Kabinettstisch verschwinden für den Rest der Legislatur?
Gut. Also im Februar ist die Legislatur nicht mehr lang. Also bis September ist dann mehr oder weniger sowieso alles hier im Wahlkampfmodus. Das heißt also, sie könnte auf einen Steinmeier verzichten. Aber Angela Merkel wird sich das nicht nehmen lassen, glaube ich, einen eigenen Kandidaten vorzuschlagen, der zumindest nach Union aussieht. Also der zumindest nach CDU, CSU aussieht.
0800441777. Versuchen Sie es noch. Wir reden über den Bundespräsident, der nicht zurückgetreten ist, sondern aus dem Amt scheiden wird und fragen, welche Rolle spielt der Bundespräsident. Frau Römmel, ich habe Sie nicht vergessen. Sie wollten noch was sagen.
Ja, jetzt habe ich erst eine, bevor ich noch was ausführe, habe ich erst noch eine Frage an Frau Engelke. Bei Ursula von der Leyen, wie schätzen Sie das ein? Ich meine, sie hatte sich ja auch mal selber ein bisschen ins Spiel gebracht. Wäre das auch eine Kandidatin, die sich Hoffnungen macht? Aus Ihrer Beobachtung raus?
Ja, ich überlege gerade. Also sie hat sich ja damals Hoffnungen gemacht, als sich dann letztendlich Angela Merkel für Christian Wulff entschieden hat.
Genau.
Das war ja, glaube ich, gab es ja, glaube ich, auch wirklich Gespräche. Und ich habe jetzt von so aus ihrem Umfeld nichts gehört. Und interessanterweise gehört sie ja auch nicht zu den Namen, die so im allgemeinen Spekulationsmodus genannt werden. Also da werden genannt Lammert, Schäuble, Steinmeier.
Sie ist aber schon ab und an mit dabei.
Ja, also ich finde, sie ist halt eine der stärksten Unionsparteifrauen, die es gibt. Also,
wer ist denn die Freundin, der beste Freundin der Kanzlerin?
Annette Schavan, aber die kann ja nicht.
Die kann nicht.
Ja, die hat ja das Problem.
Gut, jetzt genug mit der Spekulation. Caroline Schönfeld aus Hamburg, guten Abend, Frau Schönfeld.
Ja, guten Abend in die Runde. Und zwar, ich habe hier das Grundgesetz vorliegen. Artikel 54 bis 61 regelt die Wahl des Bundespräsidenten. Und es ist Aufgabe des ersten bzw. zweiten Semester Jura, dass man nämlich genau danach gefragt wird, in welche Rolle der Bundespräsident hat. Ob er nämlich diese Rolle der moralischen Instanz hat, das muss dann der Jurastudent beantworten. Und das Grundgesetz dazu regelt nämlich nichts. Das heißt, da steht nichts drin, da steht nur drin, die Bundesversammlung regelt das und die primäre Aufgabe des Bundespräsidenten ist das Ratifizieren von Gesetzen, vom Parlament beschlossen und vom Bundesrat beschlossen, muss der Bundespräsident gegenzeichnen. Wenn der nicht gegenzeichnet, ist kein Gesetz wirksam. Darüber hinaus hat er lediglich Repräsentationspflichten und Ernennungen von Bundesrichtern und so weiter. Aber das Grundgesetz regelt dazu nichts. Und was Herr Gauck gemacht hat, ist ja völlig richtig. Und ich stehe auch voll zu ihm und bedauere es sehr, dass er das nicht weitermachen will. Und ich finde, das muss man einfach bedenken, wenn man sagt, dass die Weimarer Republik eben der Hindenburg, der den Hitler ermöglicht hat, dass man bedenken muss, dass die primäre Aufgabe des Bundespräsidenten heutzutage ist, Gesetze gegenzuzeichnen. Das ist sozusagen das, was in der, ja, der verkümmerte, die verkümmerte Aufgabe, die der Bundespräsident zu Zeiten der Weimarer Republik noch hatte.
Aber Frau Schönfeld, Sie finden es auch gut, dass der Bundespräsident, ich sage mal so, für gesellschaftliches Denken...
Sehr wichtig, sehr wichtig. Das ist verdammt wichtig. Mhm. Nur, dass ich halt eben sagen wollte, also weil jetzt verschiedene Leute bei Ihnen gesagt haben, ja, dass die moralische Instanz, dass das Grundgesetz dazu nichts regelt, gar nichts.
Das ist schön, dass Sie uns da aufgeklärt haben. So sind wir sicher, was das Gesetz sagt. Und wenn wir über das Gesetz sprechen, frage ich mal Herrn Beck von Mehr Demokratie, ist das sozusagen die persönliche moralische Zugabe eines Bundespräsidenten über das Gesetz hinaus, wo er sich qualifizieren kann?
Na, es ist schon so, dass das Grundgesetz da nicht viel hergibt. Ich finde es jetzt mal schön, wenn wir mal das Grundgesetz aufschlagen. Also vielen Dank an die Hörerin. Und wenn die Sendung dazu einen Anlass gibt, toll. Das Bundesverfassungsgericht hat sich aber schon dazu geäußert, welche Aufgaben der Bundespräsident haben kann und hat das auch so verdichtet. Das Gericht hat dann gesagt, also er verkörpert die Einheit des Staates und hat eben diese ist also eine moralische Instanz und kann sich da äußern. Das ist tatsächlich seine vornehmste Aufgabe. Was die Ausfertigung von Gesetzen angeht, dann kann er, wenn er Zweifel hat an der Verfassungsgemäßheit, dass die Unterzeichnung aussetzen, dann wandert das Gesetz zum Bundesverfassungsgericht. Es gibt aber einen interessanten Fall, so oft ist das bis jetzt gar nicht vorgekommen. Es gibt nur eine Handvoll von Vorgängen, wo das ein Bundespräsident mal gemacht hat. Gauck hat es gemacht, als ESM, der Schutzschirm, beschlossen worden ist vom Bundestag und Bundesrat und wo dann Klagen angekündigt waren. Wir von Mehr Demokratie haben eine Bürgerklage initiiert, die dann später 37.000 Menschen unterschrieben haben. Und das Gauck hat von diesen Klagen erfahren und hat deshalb die Unterzeichnung was da der Bundestag, Bundesrat beschlossen hatten, ausgesetzt, damit die Möglichkeit weiter besteht, dass diese Klagen beim Verfassungsgericht anhängig gemacht werden können. Also der Respekt gegenüber den Gewalten, das ist dieses Zusammenspiel der Gewalten in der Demokratie, das hat er schon auf dem Schirm und hat, das kann ein Bundespräsident schon machen und eben um diesen Respekt zu werben.
Ich frage mal Frau Römmel als Politologin, inwieweit darf der Bundespräsident in die Speichen des alltäglichen politischen Geschäfts greifen?
Gut, er kann das eben nur, wie wir es ja gerade schon gehört haben,
in der
Gesetzesgebung durch das Aufhalten der Ratifizierung. Aber er kann es natürlich auch durch die Macht des Wortes. Und ich meine, wir alle kennen die große Weizsäcker-Rede aus dem Jahr 85, die doch einen massiven Einfluss auch auf unser Geschichtsverständnis hatte.
Oder der
Ruck oder auch die wirklich kurze Amtszeit von Christian Wulff mit dieser sehr beeindruckenden Rede zum Islam. Also diese Reden haben durchaus auch etwas mit uns gemacht. Und insofern würde ich die Macht des Wortes hier überhaupt nicht unterschätzen. Und Herr Beck, Sie hatten anfangs übrigens ja auch auf diesen Freiheitsbegriff von Gauck Bezug genommen. Und wenn es etwas gibt, was ich mir von Gauck noch jetzt in seiner verbleibenden Amtszeit wünsche, ist, dass er dieses vielleicht auch etwas schärfer in seinen Reden herausarbeitet und dass das etwas ist, quasi wie so ein Markenzeichen, das man mit ihm verbindet.
Ich hoffe auch, dass er auf die Freiheit wieder zurückkommt. Es gab anfänglich, hat er etliche Reden zur Freiheit gehalten und ja auch bevor er im Amt war, viele Reden. Ich hatte so den Eindruck, es gibt so Überdrusseffekte. Wahrscheinlich hat er sich darauf auch eingestellt. Aber ich hoffe auch, dass er diesen Bogen wieder findet und eben zu dieser, wir sind befreit, aber von etwas. Und er hat erlebt von diktatorischen Verhältnissen, aber wir sind befreit auch für etwas. Und das ist das Werben, das es in unserer Gesellschaft braucht. Wir haben ein Riesenproblem mit der sozialen Exklusion, dass sich viele Menschen abwenden. Und Gauck ist da wirklich gut. Er hat es erlebt. Er ist auf die Straßen gegangen für das Recht auf freie und geheime Wahlen. Und es ist ihm, denke ich, unerträglich, das verkümmern zu sehen, zu erleben, dass die Menschen sich eben abwenden, ihr Bürgerrecht nicht mehr nutzen. Mhm. Und genau das ist es, was es braucht. Auch hoffe ich, dass er noch Worte findet, um die Krise, in der die parlamentarische Demokratie ist, zu benennen.
Ralf Herr aus Lüneburg. Guten Abend, Herr Herr.
Ja, guten Abend in die Runde. Das ist ja schon verfassungsrechtlich schon im 12. Minister ungefähr, was da diskutiert wird. Es geht ja um die Wahl des Bundespräsidenten. Über Herrn Gauck und seine Qualitäten, glaube ich, braucht man sich jetzt nicht mehr auszulassen. Das war schon in Ordnung, meine ich mal. Vor allen Dingen gemessen an seinen Vorgängen. Der Herr Weizsäcker sticht natürlich immer heraus in irgendeiner Form. Es ging mir um das Verfahren. Ich habe also heute Morgen in meinem Lüneburger Stadtblättchen gelesen, dass nun das Geschacher der Parteien um die Wahl des Präsidenten losgeht. In der Anmoderation zu dieser Sendung taucht auch wieder das Wort Geschacher auf. Ich meine, das Wort Geschacher ist ja etwas, was so ein bisschen an den Antisemitismus erinnert und bezeichnet ja auch nach deutscher Wortwahl ein Verfahren, was nicht so ganz in Ordnung ist. Also davon mal ganz abgesehen.
Wie hätten Sie es denn gern?
Ich halte es für notwendig, dass wir von diesem Geschacher wegkommen und dass wir das vereinfachen, dass also jede Partei, die im Bundestag vertreten ist, einen Kandidaten vorschlägt, ausdiskutiert und dass dann in einer Direktwahl der Bundespräsident gewählt wird. Ich meine, wenn man dem Volk zumutet und es auch in der Lage sieht, eine Bundestagswahl zu entscheiden, dann sollte das auch für das Amt des Bundespräsidenten gelten.
Herr Herr, das ist ein spannender Gedanke. Lassen Sie uns kurz oder lassen Sie bitte Herrn Beck darauf antworten, denn ich weiß nicht, ab wann Sie zugehört haben. Der hat mich vorhin gesagt, das kommt für ihn eigentlich nicht in Frage, die Direktwahl. Was antworten Sie am Herr Beck?
Ja, es gäbe eine Riesendiskrepanz, eine Riesenerwartung, dass den ich dann direkt gewählt habe, dass der auch darüber wacht, welche Politik dann gemacht wird über die Jahre und über die Legislatur. Und genau das kann der Bundespräsident eben nicht. Deshalb halten wir von Mehr Demokratie auch nichts davon, ihn mit dieser größten Legitimität auszustatten, sondern vielmehr uns zunächst mal das Recht auf den bundesweiten Volksentscheid zu geben, damit wir Politik tatsächlich korrigieren können, sie zurückholen können. Oder wenn Politik Themen nicht aufnimmt, dass wir selbst von unten aus Themen auf die politische Tagesordnung setzen können. Und der Bundespräsident könnte genau für dieses Demokratieprinzip, das wir mittlerweile in allen Bundesländern haben und in den meisten europäischen Ländern haben, könnte genau für dieses Demokratieprinzip werben und das Demokratiedefizit auch anprangern.
So, jetzt die Frage in die Runde zum Schluss der Sendung. Professorin Andrea Römmele, was würde uns fehlen, wenn wir keinen Präsidenten hätten?
Uns würde sicherlich die unabhängige Stimme, vielleicht auch manchmal die etwas ungemütliche Stimme fehlen. Und ich würde sagen, das würden wir schon merken. Also wir brauchen einen Bundespräsidenten, wir brauchen einen im wahrsten Sinne des Wortes unabhängig denkenden und auch querdenkenden Bundespräsidenten. Und ich finde, wir haben gerade an Joachim Gauck auch wieder gemerkt, wie erfrischend auch ein Kandidat von außen ist. Sie hatten mich ja vorhin auf die Personalisierung der Politik angesprochen. Ich meine, wenn wir uns...
Lassen Sie Herrn Beck noch zu Wort kommen, bitte. Aber Sie sollen den Satz zu Ende bringen.
Wenn wir uns unsere Politiker anschauen, die zum größten Teil eine sehr gute Arbeit machen, gar keine Frage. Aber letztendlich ist es so, dass sie alle sehr professionalisiert sind, wissen, wie sie mit den Medien umzugehen haben, ihre Standardsätze, ihre Standardfloskeln haben. Und ich denke, dass die Parteien, wenn sie sich jetzt auf einen Kandidaten einigen, wirklich sich auch nochmal überlegen sollten, gibt es da nicht einen Kandidaten von draußen, der dieses Erfrischende, dieses etwas Andersdenkende, das Herr Gauck mitgebracht hat, nicht auch hat.
Ralf-Uwe Beck vom Verein Mehr Demokratie, was würde uns fehlen, ganz kurz?
Es würde jemand fehlen, der uns daran erinnert, dass wir nicht einfach nur Einwohnerinnen und Einwohner sind, sondern Bürgerinnen und Bürger, die Fähigkeit haben, für dieses Land zu bürgen und die es braucht, ohne die es nicht geht.
Anna Engelke als Hörfunkkorrespondentin in Berlin im Hauptstadtstudio. Was würde Ihnen als Politikkorrespondentin fehlen?
Immer die schönen Fahrradfahrten zum Schloss Bellevue und das große Sommerfest des Bundespräsidenten. Nein, ich finde, Joachim Gauck ist ein fantastisches Beispiel dafür, was ein Bundespräsident in Deutschland alles machen kann.
Gut, vielen Dank in diese Runde zum Thema Gauck tritt nicht wieder an. Welche Rolle spielt der Bundespräsident? Und die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Am Mikrofon war heute Abend Andreas Bohmann. Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.